meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Toni, der mir allerdings gerade ein Glas Wasser, glaube ich, holt, bei dem wollte ich mich herzlich bedanken für die sehr freundlichen Worte. Lieber Toni, ich bedanke mich gerade bei dir. Und ja, du hast ja schon auf den Titel des Vortrags neugierig gemacht. Die Reaktion, die ich normal kriege, naja, ist eh klar, haben oder nicht haben, ne? Worauf ich eigentlich hinaus will, mit dem zugegeben etwas provokant gewählten Titel, ist, dass man eben die mathematische Dualitätstheorie hier gewissermaßen als roten Faden durch dieses Thema hier benutzen werden. So, ich fange an. Wie es sich gehört mit Wien in den 30er Jahren. Und ja. Damals war wirklich eine erstaunliche Ansammlung von blutjungen Genies. Karl Menger war Jahrgang 1902, der hier eine Reihe von jungen Leuten um sich geschart hat. Kurt Gödel war Jahrgang 1906, Abraham Wald war, glaube ich, Jahrgang 1907, Franz Alt Jahrgang 1910. Franz Alt wird übrigens in 4 Tagen, am 30. November, in New York seinen 100. Geburtstag feiern. Und hier haben ein bisschen was Anekdotisches auch gleich beizutragen und hier anzuknüpfen. Er spielt nach wie vor 2 bis 3 Mal in der Woche Streichquartett und seine Lieblingspartnerin ist die Tochter von Richard Courant, die übrigens mit dem Mathematiker Peter Lex verheiratet ist. So klein ist die Welt. Gut, aber wir sind in Wien und hier in diesem mathematischen Kolloquium, das war also eine junge Gruppe von Leuten, wo man nur eingeladen wurde von Karl Menger höchstpersönlich und auch ein sehr gutes Beispiel, die hatten überhaupt keine Schwierigkeiten mit der unsinnigen Aufgliederung von angewandter und reiner Mathematik, also schon der Name Kurt Gödel deutet darauf hin, dass die also der reinen Mathematik nicht ganz erfolgt waren, aber unter anderem haben sie Fragen der mathematischen Ökonomie dort behandelt. Und das war angeregt von 2 sehr interessanten Leuten, Karl Schlesinger, das war ein Bankier, der einfach interessiert war wissenschaftlich und hier die Fragen eingebracht hat. Dann ist Oskar Morgenstern, er ist heute, glaube ich, schon erwähnt worden, aufgrund seines 1944 erschienenen Buchs über Spieltheorie und ökonomisches Verhalten mit Johann von Neumann. Oskar Morgenstern war ein studierter Jurist und hatte nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt keinerlei Ahnung von Mathematik, hat sich aber sehr dafür interessiert und hat auch von Abraham Wald und von Franz Alt höchstpersönlich hat er Nachhilfestunden bekommen, da die selbstverständlich arbeitslos waren nach ihrem Doktorat damals. Und ja, gut. Und was sind die Fragen, hier gestellt wurden? Na, eine der Grundfragen, wenn wir in einem kompetitiven Markt sind, gibt es eigentlich immer ein Preissystem, sodass, wie die Ökonomen sagen, dass die Märkte geräumt werden, heißt das auf Deutsch, cleared, also dass sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Naja, das Argument trifft man ja oft, also da gibt es Butter und Margarine. Und angenommen, es steht in den Zeitungen, Margarine ist viel gesünder, jetzt gibt es also eine Nachfrageverschiebung zur Margarine. Naja, wenn nichts passiert, dann würden Butterberge überbleiben, aber irgendwie reagieren ja offensichtlich die Preise drauf, bis sie das wieder ausgleicht. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also bei Butter und Margarine ist das noch einleuchtend, aber wenn es Butter, Margarine und Speiseöl sind, ist das eigentlich schon nicht mehr so ganz klar. Und vor allem, unter welchen gibt es eigentlich so ein Gleichgewicht? Die Frage war nicht ganz neu. Leon Walras und Wilfredo Pareto, beide waren in Lausanne, haben das untersucht. Aber das war Ökonomie im Stil des 19. Jahrhunderts. Die haben einfach dann Gleichungssysteme formuliert und dann haben sie abgezählt. Es sind genauso viele unbekannte wie Gleichungen. Und damit ist bekanntlich alles in Ordnung. Ne? Und das war natürlich nicht mehr ganz so im Wien der 30er Jahre. Und die haben sich schon genauer überlegt, was passiert da eigentlich. Und ja, um vielleicht auf den Johann Wolfgang Goethe zu sprechen kommen. was machen Mathematiker, wenn sie so eine Frage gestellt bekommen? Goethe hat einmal die Mathematiker verglichen mit Franzosen. Er hat gesagt, also genau wie die Franzosen, wenn man denen eine Frage stellt, das Erste, was sie machen, sie übersetzen es in die eigene Sprache. Und dann kommt was völlig anderes dabei heraus. Und das haben die eben getan. Na, was ist das Modell? Okay, ich habe also ökonomische Agenten. Jeder von denen versucht, das optimale Portfolio zu finden in neuer Sprache. Also irgendwie bei gegebenen Preisen. Für jeden Agenten sind die Preise ja gegeben. Also wenn ich die Butter und Margarine und so weiter einkaufe, ich kann die Preise nicht gestalten. Also jeder einzelne Akteur maximiert seinen Nutzen, ich verwende jetzt schon dieses Wort, und umgekehrt reagiert der Markt wieder darauf. Wie passt das eigentlich zusammen? Naja, gut, machen wir vielleicht einmal eine Vorfrage. Irgendwie müssen diese Präferenzen der ökonomischen Akteure hier müssen ja gewisse Konsistenzeigenschaften haben. Ja, am liebsten erzähle ich das wieder mit einer Anekdote aus dem Wiener Kaffeehaus. Also der Gast fragt, was haben Sie denn für eine Nachspeise? Und der Kellner sagt, ja, also wir haben einen Topfenstrudel oder einen Apfelstrudel oder einen Marillenstrudel, und dreht sich um. Und der Gast sagt, naja, dann bringen Sie mir bitte einen Topfenstrudel. Und da kommt aber der Kellner nochmal zurück, sagt, ich habe vergessen, wir haben auch eine wunderbare Sachertorte. Darauf sagt der Gast, ja, gut, dass wir das sagen, dann bringen Sie mir lieber den Apfelstrudel. Also, das nur als Beispiel. Irgendwas müssen ja diese Präferenzrelationen erfüllen, so ganz ohne alles kann es nicht gehen. Und das führt uns auf diese sehr hübsche Arbeit von Franz Alt aus dem Jahr 1936, also er war damals 25 Jahre alt. Über die Messbarkeit des Nutzens, worum geht es da? Also die Idee des Nutzens ist also eins der kostbarsten Geschenke, die Mathematik den Ökonomen gemacht hat. Im Jahr 1738 hat Daniel Bernoulli in St. Petersburg, wo also dieses berühmte St. Petersburg-Paradoxon, das ich jetzt nicht erzählen werde, heftig diskutiert wurde. Und damals hat er gesagt, das Wesentliche ist, dass man den Nutzen eben nicht einfach linear in monetären Einheiten misst, sondern mit einer Nutzenfunktion. Und er hatte gute Argumente, warum er den Logarithmus dafür vorgeschlagen hat. So, und also das ist ein altes Thema in der Ökonomie. Und es ist die Frage, kann man Präferenzen, also etwa meine Präferenzen zwischen der sprichwörtlichen Butter und Margarine etc., kann man das durch solche Nutzenfunktionen eigentlich beschreiben? Und dagegen lässt sich natürlich trefflich polemisieren, das war damals so und ist heute auch so. Kann man leicht sagen, naja, wenn ich einkaufen gehe am Naschmarkt, ich habe nicht meinen Computer da bei mir und du für jedes Güterbündel einen Nutzen ausrechnen, offensichtlich passiert das anders. Das mag schon sein, das heißt aber noch lange nicht, dass nicht trotzdem die Präferenzen durch Nutzenfunktionen beschrieben werden könnten. Und in der ganzen Diskussion hat dieser Herr Franz Alt hat einen Ökonomen, einen polnischen Ökonomen namens Oskar Lange kennengelernt, übrigens bei einer Teejause im sehr großbürgerlichen Haus des Oskar Morgenstern. Die Jüngeren unter Ihnen werden sich vielleicht nicht erinnern, aber das Wort Tea Party hat ja mal eine andere Bedeutung. Und bei dieser Teejause hat ihm dieser Oskar Lange also von Ideen berichtet, also was Präferenzrelationen, was die für Eigenschaften haben muss, damit sie durch Nutzenfunktionen beschrieben werden können. Und Franz Alt, der also in dieser von Franz Hahn, Hans Hahn und Menger beeinflusst, hat ihm gleich gesagt, also so kann man das nicht machen. Also das müssen wir ordentlich axiomatisieren. Hat sich am Samstag war die Teeladung, am Sonntag hat er sich hingesetzt und dem einen Brief geschrieben. Und der Brief wurde 15 Seiten lang. Und am Ende des Briefs ist er draufgekommen, jetzt habe ich eigentlich ein Paper geschrieben, das dann auch als solches publiziert wurde. Wie schaut das Paper aus? Das Paper schaut aus, es gibt eine Liste von expliziten Axiomen, die die diese Präferenzrelationen erfüllen müssen. Da geht es um Präferenzrelationen auf dem Rn, also es geht darum, ich habe n verschiedene Güter und ich versuche hier Güterbündel hier zu formen. Und das geht jetzt baff, 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 gewisse Axiome, die das erfüllen muss, die ich jetzt nicht aufführe. Und dann Satz oder Franz Alk würde wohl sagen Sätzlein, diese Liste von Axiomen ist erfüllt, dann und nur dann, es gibt eine Funktion U auf dem Rn und die Präferenzrelation, also ich präferiere ein Bündel dem anderen genau dann, wann die Nutzenfunktion dort größer gleich ist. Und im Übrigen, dieses U ist bis auf affine Transformationen eindeutig. So, das wie gesagt, der Franz Alt spielt es natürlich immer herunter und es war auch buchstäblich die Sache eines Nachmittags. Und Franz Alt hat ganz andere, sehr tiefgreifende Sachen gemacht, die nicht in einem Nachmittag erledigt waren. Gut, nichtsdestoweniger hatte dieses Paper einen enormen Einfluss, weil es das erste war von diesem Stil, dass man sagt, okay, man muss ein Begriff muss eine Liste von Axiomen erfüllen und dann kommt Satz, diese Liste von Axiomen ist erfüllt, dann, wenn dieser ökonomische Begriff von dieser oder jener Form ist. Also das, was dann, John von Neumann ist schon gekommen, aber dann eben Savage und die Axiomatisierung der Nutzentheorie, die ist alles von dem Stil bis heute herauf, also die Arbeiten über Risikomasse, sogenannte kohärente Risikomasse, ist alles heute nach wie vor von demselben Stil. So, ich muss aber ein bisschen weiter tun, wie geht die Geschichte weiter? Ja, also Abraham Wald, ein anderes Genie, das ist sehr interessant. Also er hat im Jänner 1938 hat er vorgetragen über einen Gleichgewichtssatz, wo eben der zentrale Punkt des Beweises ist ein Fixpunktsatz. Nicht allzu verwunderlich, also die Akteure beeinflussen die Märkte und die Märkte wiederum die Akteure und es geht darum, hier einen Fixpunkt zu finden. Und mit Hilfe dieses Fixpunktsatzes hat er eben auch in diesem Stil unter genau präzisierten Voraussetzungen gezeigt, es gibt immer ein Gleichgewicht. Ja, dieses Paper sollte erscheinen im Frühjahr 1938 in der Zeitschrift für Nationalökonomie. Dazu ist es nie gekommen und das Paper ist auch verloren. Ich habe persönlich mit dem Bibliothekar auf der Universität Wien gesprochen, der weiß sehr genau Bescheid, es ist nicht aufzufinden. Und Franz Alt hat mir das auch geschildert, wie damals der Aufbruch war und dass er sich nicht wundert, dass das in dem Chaos da hier verloren gegangen ist. Ja, und März 1938 war also das sehr abrupte Ende dieser mathematischen Kultur in Wien. Auch ein Ende von diesen, also der Forschung in dieser Richtung, denn also nach der Emigration haben die durchwegs andere Sorgen gehabt, als diese Themen unmittelbar weiter zu betreiben. Beziehungsweise der schon erwähnte Schlesinger hat am Tag des Einmarsch von Hitler Selbstmord begangen. Die anderen sind praktisch alle emigriert. Des Wiener Mathematischen Kolloquiums. Dann wurde das aufgegriffen, also die Nobelpreisträger Kenneth Arrow, Gérard de Preux und viele andere haben dann diese Dinge geklärt. So, das war aber ein kleines Präludium, das ich eigentlich deswegen voranstellen wollte, da wir hier schon in Nutze den Begriff der Dualitätstheorie finden. Also es gibt hier eine Dualität zwischen den Gütern und den Preisen, also die primalen Objekte sind die Güter und ich versuche optimale Güterbündel hier zu finden und das duale Objekt sind die Preise dieser Güter und ich kann da hin und her gehen, wie man das bei näherer Analyse dieser Beweise sieht. So, jetzt aber zur eigentlichen Thematik, also Louis Bachelier hat im Jahr 1900 seine Dissertation verteidigt, Theorie de la Spéculation. Also Sie sehen, damals hat man die Dinge noch beim Namen genannt. Und ja, übrigens der schon erwähnte Henri Poincaré war in der Kommission, hat auch einen außerordentlich einsichtsvollen Report zu dieser Dissertation verfasst. Nichtsdestoweniger gab es auf diese Dissertation nur eine Mention honorable. Also jeder, der das französische System kennt, das heißt, danke vielmals, das war sehr nett, wiederschauen. Das war damals so, ist heute exakt genauso. Gut, ich komme vielleicht dann noch zurück. Und wie die Frau Vizepräsidentin schon erwähnt hat, unabhängig davon haben also Albert Einstein und Smoluchowski, den möchte ich auch erwähnen, daher Smoluchowski war auch unabhängig von Einstein, haben also dasselbe Modell verwandt, was allgemein genannt wird die Brownsche Bewegung, denn ein Robert Brown, das war ein berühmter Botaniker, hat damals also in die ersten leistungsfähigen Mikroskope, also die damals leistungsfähigen Mikroskope hineingeschaut und was er gesehen hat, waren Partikel, die völlig erratische und offenbar zufällige Bewegungen ausgeführt hat. Robert Brown hat es beschrieben, aber nicht weiter versucht, eine Theorie oder gar eine mathematische Theorie darüber zu machen. Ja, wie wollen wir das formalisieren? Also heuristisch, und ich bin in guter physikalischer Gesellschaft hier, kann man das vielleicht so machen. ST, in unserer Interpretation ist es jetzt der Preis eines Underlyings, also zum Beispiel einer Aktie. Sagen wir, der Genius lohnt die Deutsche Bank. Und ja, und jetzt ist die Frage, während eines infinitesimalen Intervalls der Länge dt, also wann von Zeit t dt Zeit vergeht, dann ändert sich der Kurs, also der Kurs geht ein bisschen hinauf oder hinunter. Und um wie viel, ob er hinauf oder hinunter geht, ist zufällig. Das Epsilon t ist eine Zufallsvariable. Es wird als eine Münze geworfen, ob es rauf oder runter geht. Und die Größe, bitte? Danke. Ist aber schön, dass Leute mitdenken. So, also das Inkrement hier. Gut, und das, was heikel ist, also das richtige Skalieren ist hier, das muss dt hoch die Wurzel aus dem dt sein. Also ist schon das dt, zumindest für Mathematiker, etwas, was mit Vorsicht zu genießen ist. Wenn man Wurzel aus infinitesimalen Größen zieht, sehen Sie schon, es ist etwas heikel und es ist auch tatsächlich, es ist nicht einfach, diese Sache in den Griff zu bekommen. Kolmogorov war schon erwähnt. Der zentrale Grund für sein Buch, 1933, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, nein, es hat eigentlich zwei Gründe gegeben für die Verfassung dieses Buchs. Fangen wir gleich mit den Profanen an. Also er hat es bei Springer in deutscher Sprache, der damaligen Gelehrtensprache, verlegt. Und hat auf diese Art und Weise Devisen bekommen. Und das war dieses kurze Fenster of Opportunity, wo man in der neuen ökonomischen Politik Stalins durchaus ins Ausland reisen konnte, sofern man Devisen hatte. Und die hat er sich auf diesem Weg besorgt. Also das war mehr die ökonomische Komponente, sagen wir mal so, dieser Sache. Das zweite war, dass eben Kolmogorov sehr beeindruckt war von den Arbeiten von Norbert Wiener und auch von Paul Lévy über die Brownsche Bewegung. Und da, also wenn man aus dieser Heuristik einen Sinn machen will, ist man sehr schnell an den Grenzen. Und was Kolmogorov gesehen hat, war, der zentrale Begriff ist der der bedingten Erwartung. Der bedingte Erwartungswert, der auf endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen ganz elementar ist, der ist heikel. Und mit, also wenn man das analysiert, dann braucht man einen klaren Begriff dafür. Und was Kolmogorov auf seinen Schreibtisch bekommen hat, eine ganz neue Arbeit von einem gewissen Herrn Nikodym, der einen Satz von Radon verallgemeinert hat. Und das war exakt das Vehikel. Und rund um den Satz von Radon und Nikodym ist dieses Buch geschrieben. Und das ist der Grund, warum wir heute alle Mengenlehre machen müssen, wenn man Wahrscheinlichkeitstheorie betreiben will. Und das hat sich eben erwiesen. Ja, ich habe den Robert Brown erwähnt, also dass der im Mikroskop die Partikel gesehen hat. Schon viel früher hat sich jemand ohne Mikroskop eine ganz ähnliche Frage gestellt. Also wenn Sie sich vorstellen, in einem dunklen Raum, in einem abgedunkelten Raum, wo aber draußen hell die Sonne scheint und durch so eine Fensterritze kommt ein Spalt herein. Was sieht man da? Da sieht man so Staubteilchen und die tanzen auch so herum. Und genau das hat sich vor nunmehr 2050 Jahren hat sich das Lucrez überlegt. Und ja, also sein Bild ist das, Sie können es inzwischen lesen. Hat sich überlegt, was steckt da dahinter. Und Lucrez hat in diesem wunderschönen Buch De Rerum Natura, also über die Natur der Dinge, hat er eben eine völlig ausgefeilte Atomtheorie gehabt. Und ich werde sie Er ist übrigens an dasselbe Gymnasium gegangen, an das Toni bei Kolbing und ich auch gegangen sind. Ein humanistisches Gymnasium, wo wir viel Latein gelernt haben. Der Dr. Kreutz hat netterweise nicht versucht, es möglichst literarisch zu übersetzen, sondern sehr wörtlich. Ich lese jetzt vor, noch stärker als das gerade besprochen, also wir sind da mitten drinnen in dem Buch, solltest du Folgendes zur Kenntnis nehmen, dass die Körperchen, die man im Sonnenstrahl herumtanzen sieht, signalisieren, dass auch der Materie solche konfusen Bewegungen innewohnen, und zwar unsichtbar und blind. Denn du wirst begreifen, dass vieles dort, wo von blinden Stößen in Bewegung gesetzt, seine Richtung ändert und auf einen Stoß hin sich wieder in die Gegenrichtung bewegt, bald hierhin und bald dorthin, überall hin in alle Richtungen. Und dieses Herumirren der Teilchen gibt es von Anfang an, von den Atomen her. Ich möchte dazu sagen, für ihn, die Atome sind die Principia auf Lateinisch. Also, und so, zunächst nämlich bewegen sich die Ursprünge der Dinge, eben die Atome, die Principia an sich. Die bewegen sich von sich aus. Daraufhin werden die Körper, die nur aus wenigen Atomen zusammengebacken sind und die quasi den Kräften der Atome am nächsten stehen, von deren blinden Impulsen in Bewegung versetzt und setzen ihrerseits wiederum in Bewegung, was ein bisschen größer ist. So steigt die Bewegung von den Atomen her auf und gelangt allmählich in den Bereich unserer Sinneswahrnehmung, sodass sich auch die Teilchen bewegen, die wir im Sonnenlicht beobachten können, ohne dass doch so ohne weiteres zu erkennen wäre, auf welche Impulse hin sie das tun. Also dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Also ja, aus heutiger Sicht der Thermodynamik kann man es, glaube ich, kaum besser und poetischer beschreiben. Ja, und gehen wir zurück, also was eben hier Lucrez tut, er beschreibt die Situation im R3, wir sind brav hier in der Situation des R1, wie es eben Bachelier gemacht hat. Darf ich Ihnen in einem kleinen Punkt vielleicht widersprechen? Sie haben gesagt, also die Physiker sagen, das ist von Einstein, die Mathematiker von Bachelier. Das tun sie leider gar nicht. Also ich habe schon gesagt, der Bachelier hat es nicht einfach gehabt. Er hat ein sehr schweres Leben gehabt. Erst dann mit 54 hat er seine erste Professur gekriegt. Und das nur, weil viele Mathematiker im Ersten Weltkrieg umgekommen sind. Und das war schwierig. Und er ist, also von den Ökonomen her wurde er auf gut wienerisch gesagt nicht einmal ignoriert. Also das ist, von den Mathematikern wurde er ignoriert in Frankreich. Wer ihn allerdings wahrgenommen hat, war Kolmogorov. Kolmogorov hat ihn gelesen. Kolmogorov hätte auch vorgeschlagen, dass die Braun-Bachelier-Bewegung zu nennen, hat er sich nicht durchgesetzt. Und auch Ito hat Bachelier gelesen, während zum Beispiel Paul Lévy hat ihn überhaupt nicht ernst genommen. Wie Kolmogorov dann dem Paul Lévy geschrieben hat, das ist aber gut, was der Bachelier macht, dann hat er sich's angeschaut, dann hat er seinem Tagebuch anvertraut, na, das ist wirklich ganz gut, mais trop de finance. Also gut, so Der Bachelier wollte damals schon eine rationale Theorie der Bewertung von Optionen. Was ist eine Option? Eine Option, etwa auf eine Aktie der Deutschen Bank, ist das Recht, aber nicht die Pflicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa in einem Jahr, eine bestimmte Menge, etwa ein Stück, zu einem bestimmten Preis, den ich jetzt ausmache, zu kaufen. Also zum Beispiel, Deutsche Bank, ich habe heute nachgeschaut, die ist irgendwo bei 38 Euro oder 39 oder sowas. Sagen wir, Sie können ausmachen, in einem Jahr kaufe ich die um 40 Euro. So, und jetzt ist die Frage, was ist so eine Option wert? Na, kann man sagen, naja, blöde Frage, das geht nach Angebot und Nachfrage, das wird an der Börse gehandelt, da wird sich schon irgendein Preis einspielen. Aber die Frage ist, kann man nicht doch irgendwas Intelligentes dazu sagen? Und das hat Bachelier gemacht und er hat ein Fundamentalprinzip aufgestellt. Also vor dem Fundamentalprinzip hat er eben schon ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell verwendet. Das ist ja eigentlich, auf der Börse wird ja zumindest angeblich nicht gewürfelt, sondern die Preise bilden sich ja eben nach Angebot und Nachfrage. Wieso eigentlich ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell? Naja, es ist so ein ähnliches Argument wie bei Lucrez. Ich gehe jetzt nicht zurück zu der Formel. Sozusagen, so wie die Staubteilchen eben von, vielleicht in einer Kaskade, von Stößen da hier von viel kleineren Teilchen angestoßen werden, die wir nicht sehen. So ähnlich bei den Börsenkursen, da gibt es also sehr viele positive Nachrichten und sehr viele negative Nachrichten und jede positive gibt immer einen leichten Impuls von unten und dann die anderen, einen Impuls von oben und aus dem resultiert also diese Logik der Branchenbewegung. So, und jetzt sagt er, der Erwartungswert, der mathematische Erwartungswert eines Spekulanten ist null. Also mit anderen Worten, im Durchschnitt gewinnt oder verliert ein Spekulant nichts. Und sein Argument ist ein Gleichgewichtsargument. Er sagt nämlich, en effet, also in der Tat, zu jedem Zeitpunkt an der Börse und zu jedem fixen Preis gibt es ebenso viele Käufer wie Verkäufer. Das ist die Definition des Gleichgewichtspreises. Also gibt es genauso viele, die an ein Steigen der Preise wie an ein Sinken der Preise glauben. Das heißt, wie auch immer man sich das vorstellt, ist in irgendeinem aggregierten Wahrscheinlichkeitsmaß müsste der Erwartungswert null sein. Also das ist ein klassisches Gleichgewichtsargument. Heute nennen wir das die Efficient Market Hypothesis in ihrer starken Form, muss man dazu sagen. Oder was man eben oft hört, es sind ja alle Neuigkeiten sind schon eingepreist. Ne? Also es ist alles... Konsequenz ableiten. Also zuerst einmal wollen wir diese Option, die ich zuerst verbal beschrieben habe, die wollen wir jetzt mathematisch beschreiben. Also wenn ST ist der Preis der Deutschen Bankaktie zum Zeitpunkt T, sagen wir in einem Jahr von jetzt, und ich habe meine Option, wo ich das Recht habe, es zum Preis K zu kaufen, also sagen wir das K wären die 40 Euro, naja, dann ist das, was meine Option wert ist, ist der positive Teil dieser Differenz. Also wenn die Aktie der Deutschen Bank 35 wert ist, ist die Option wertlos. Aber wenn sie etwa 50 wert ist, dann ist der Wert dieser Option offensichtlich die Differenz. Das heißt, wenn ich das ST als Zufallsvariable auffasse, ist das CT eine Zufallsvariable. Ja, und wenn ich jetzt dieses Fundamentalprinzip von Bachelier anwende, na, dann müsste der Preis der Option heute schlicht und einfach gegeben sein durch den Erwartungswert. Naja, und den rechnen wir halt aus. Ne? Im Modell von Bachelier hat dieses ST, kommt eben von einer Branchenbewegung, und jetzt darf ich den Namen von Gauss erwähnen, das ist also daher Gauss verteilt, und das ist eine schlichte Rechnung des, und führt unmittelbar auf ein explizites Ergebnis, das Bachelier auch gehabt hat. Ich muss sagen, ich hab ein bisschen übervereinfacht da hier. Man muss auch noch auf- und abzinsen. Das habe ich extra weggelassen. Aber ich möchte nur sagen, der Bachelier hat das alles ganz, ganz richtig gemacht. Auch aus heutigen Sicht. So, das ist also die Art, wie der Bachelier gemacht hat. So, Bachelier, wie gesagt, wurde überhaupt nicht wahrgenommen, von den Mathematikern ein bisschen, also die mathematische Theorie, aber die Optionspreisbewertung schlummerte in seiner Dissertation, und es war der berühmte Ökonom Paul Samuelson, der das höchstpersönlich in der Bibliothek von Harvard ausgegraben hat, einer Anregung des Statistikers Jim Savage und Freund von John Neumann folgend, und hat das mit seinem Mittelschulfranzösisch hat er das höchstpersönlich übersetzt und war ganz fasziniert davon. Also da haben sich natürlich in der Zwischenzeit, während Bachelet musste alles selber machen, wie die Frau Vizepräsidentin schon erwähnt hat, er war auch derjenige, der den Zusammenhang mit der Wärmeleitungsgleichung hergestellt hat. Wunderschönes Argument, er bringt also da ein sehr stark wahrscheinlichkeitstheoretisches intuitives Argument, und dann kommt er auf eine partielle Differentialgleichung und dann bricht er aus in den Ruf, c'est une équation de Fourier, also so hat man damals eine Wärmeleitungsgleichung genannt, auf das sind wir also nach wie vor stolz. Gut, Samuelson hat dann mit McKean, mit dem bekannten Mathematiker McKean, einige Arbeiten dazu gemacht, aber der eigentliche Durchbruch ist einerseits Fisher-Black und Myron Scholes und Robert Merton, die waren alle damals in Boston, und das ist also das sogenannte Black-Scholes-Modell, benannt nach Black-Scholes, es sollte aber benannt sein nach Samuelson, denn der hat es 65 gemacht, ist de facto das Modell von Bachelier. Das Einzige, was die machen, sie schreiben es in den Exponenten. Also das heißt, ich nehme eine exponentielle Brownsche Bewegung, es ist der Unterschied zwischen linearer Verzinsung und Zinseszinsrechnung, ist dasselbe. Also das ist kein Big Deal. In einer Arbeit mit Josef Teichmann haben wir mal an dem empirischen Material von Bachelier selber haben wir den Unterschied zwischen der Bachelier-Formel und dieser Black-Scholes-Formel haben wir mal nachgerechnet. Er ist verschwindend gering. Also wir sind auf konkrete Werte von 10 hoch minus 8 gekommen, nur um die Größenordnung da hier festzustellen. Also auf das kommt es an, weil diese Optionen sind typischerweise sehr kurzlaufend, 1-2 Monate. Und also für realistische Daten, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie einen Schritt weitergehen bei dem zugrunde liegenden Fundamentalprinzip, und sie ersetzen es eben durch das von Tony Verkolbinger schon genannte No-Arbitrage-Prinzip, weil so ganz wohl waren sie ja doch nicht dabei bei diesem sehr kühnen Fundamentalprinzip von Bachelier. So. Naja. Wie schon erwähnt, ich setze mich da wirklich ins gemachte Nest. Man kann ja auch handeln mit so einer zugrunde liegenden Aktie, also zum Beispiel mit der Deutschen Bank Aktie. Und das schreibe ich da hier als Integral. Was ist die Idee, wenn ich es als Differential nehme? Das HT nenne ich eine Handelsstrategie. Also das HT, wenn das HT 7 ist, dann heißt es, dass ich zum Zeitpunkt T habe ich 7 Deutsche Bank Aktien in meinem Portfolio. Das XT sind meine akkumulierten Gewinne oder Verluste während dieses infinitesimalen Intervalls. Diesmal habe ich das Minus richtig erwischt. Okay, also das Inkrement in meinem Vermögen ist einfach die Anzahl der Aktien, die ich habe, mal dem Inkrement des Underlyings. Und wenn ich das aufsummiere hier im Integral, dann ist das, was ich bei Anwenden dieser Handelsstrategie bis zum Zeitpunkt T insgesamt an Gewinnen oder Verlusten hier akkumuliere. Das Wesentliche ist, dass das HT, das kann erstens einmal von T abhängen, aber es kann auch vom Zufall abhängen, aber in einer Art und Weise, dass ich immer nur die Information verwende, die ich bis zu dem Zeitpunkt T habe und nicht in die Zukunft schauen darf. Das war, also wir sind hier natürlich in einem Bereich, der weit jenseits dessen war, was Bachelier zur Verfügung gestanden hat, der einige sehr kühne Pionierschritte gemacht hat. Aber im Jahr 1973, wie das Black-Scholes und Merton gemacht haben, war das eine wunderbar entwickelte Theorie. Also zu dem Zeitpunkt hat man blendend verstanden, was so ein Integral eigentlich heißt. Also dank der Arbeit von Ito und später dann Paul-André Meyer und seine Schule in Straßburg. Und das sind lauter wohl definierte Begriffe. Allerdings erfordert es durchaus einen gewissen technischen Apparat, um das beschreiben zu können. So, jetzt, was ist eine Arbitrage? Eine Arbitrage ist also der Traum eines jeden Spekulanten. Er oder sie möchte so eine Handelsstrategie H finden, sodass mit Wahrscheinlichkeit 1, also mit Sicherheit, ich nichts verliere. Das wäre natürlich das Schönste, dass das, was rauskommt, immer größer gleich 0 ist, in dem Sinn mit Wahrscheinlichkeit 1. Aber das kann ich immer machen, indem ich überhaupt nicht handle, was wahrscheinlich eh die beste Idee ist. Das, was ich für eine Arbitrage möchte, ist, dass ich das in nicht trivialer Art und Weise tue. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das, was hier rauskommt, strikt positiv ist, die Wahrscheinlichkeit soll strikt positiv sein. Ne? Okay, ja. Und jetzt sagt das No-Arbitrage-Prinzip, sagt, in einem liquiden Finanzmarkt gibt es keine solche Arbitrage. Es gibt eben, there is no such thing as a free lunch. Ja, vielleicht ist auch etwas humoristisch illustriert. Also Spaziergang, eine normale Person und ein Professor für Finanzmathematiker gehen spazieren. Die normale Person sagt, schau, da liegen 50 Euro am Boden und versucht gerade die Aufzugabe. Sagt der Professor für Finanzmathematik, nein, tu das nicht, verschwende da nicht deine Energie, um die Knie zu beugen und so weiter. Es ist vollkommen unmöglich, dass hier 50 Euro liegen. In der Tat, ich habe einen Beweis, wenn sie da hier lägen, hätte sie wer anderer längst weggenommen. Ne? Das ist der Begriff der Arbitrage. Wenn es sowas gäbe, wäre jemand anderer schon viel früher gekommen und hätte das kassiert. Oder ein bisschen weniger humoristisch, also in einem liquiden Markt, also wo viel gehandelt wird, der ist ausarbitriert, also dass solche Gelegenheiten eben nicht bestehen. Gut, kann man jetzt auch glauben oder nicht glauben. Jedenfalls ist es schon um einige Nummern glaubhafter oder robuster, als das doch etwas kühne Fundamentalprinzip von Bachelier. So, und jetzt kommen wir also zu diesem Fundamentalsatz. Was sagt der Fundamentalsatz? Ich habe ST, das sei ein stochastisches Modell eines Finanzmarkts. Also das sei unser stochastisches Modell der Preisentwicklung der Aktie der Deutschen Bank. So, und jetzt nehmen wir an, es gibt keine Arbitrage. Dann können wir das ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsmaß P ändern in ein anderes Maß Q, und zwar in äquivalenter Weise. Das heißt, wir dürfen die Nullmengen nicht ändern, aber sonst die Gewichte dürfen wir ändern. So, und unter dem neuen Maß Q, da stimmt dieses Fundamentalprinzip von Bachelier und in mathematischer Sprache, unter diesem Maß Q ist das S ein Martingal. Also ein Martingal ist nichts anderes als etwas, wo dieses Fundamentalprinzip von Bachelier gilt. Ja, und wir nennen Q eben ein äquivalentes risikoneutrales Maß oder äquivalentes Martingalmaß. Also am besten, das ist, ich habe es nur als if aufgeschrieben, es ist if and only if. Also das only if ist auch ganz leicht. Also angenommen, machen wir mal so, angenommen unter Q ist der Prozess S ein Martingal. Das heißt, jede Zufallsvariable XT, die wieder oben hier, dann weiß ich von praktisch per Definition eines Martingals, dass der Erwartungswert von diesem XT 0 ist. Und jetzt der Erwartungswert unter diesem Maß Q. Okay? Aber unter dem Maß Q, wenn es fast sicher größer gleich 0 ist, na, dann ist auch bezüglich Q fast sicher größer gleich 0. Na, und die einzige Möglichkeit, wie etwas größer gleich 0 sein kann und Erwartungswert 0 haben kann, ist, dass es 0 ist. Ne? Sodass also unter Q ist es unmittelbar einsichtig. Oder vielleicht ein bisschen weniger mathematisch formuliert, so ein Martingal ist das mathematische Modell eines perfekt fairen Spiels. Und in einem perfekt fairen Spiel ist es nicht möglich, Arbitrage zu machen, was ein extrem unfaires Spiel implizieren würde. Das Interessante ist die andere Richtung. Also wenn ich mit einem arbitragefreien Modell beginne, dann muss das natürlich kein Martingale sein. Aber ich kann drehen an den Odds, also an den Gewichten der Wahrscheinlichkeit und kann es auf diese Art und Weise zu einem Martingale machen. So, diese Idee ist tatsächlich fundamental. Das haben nicht wir Fundamentalsatz genannt, sondern das haben Tipping und Ross so getauft. Und das wurde also von den Ökonomen wurde das sehr bald aufgegriffen. Also von 1976, das waren die ersten Arbeiten, wo man versucht hat, mathematisch diese Arbeiten von Black-Scholes und von Merton zu verstehen und einzuordnen. Gibt es also verschiedene Versionen dieses Satzes. Und ich gebe auch nicht die ganze Historie hier. Und die Herausforderung dabei ist, diesen hier bewusst unpräzise formulierten Zusammenhang in einen präzisen mathematischen Rahmen zu stellen. Ich muss ja auch warnen, so wie es da steht, ist auch schlicht und einfach falsch. Sie müssen den Begriff der Arbitrage ein bisschen verfeinern. Du hast schon angesprochen, no free lunch, und dann gibt es no free lunch with vanishing risk. Und auch Martingale muss man auch noch ein bisschen herumdrehen, da gibt es dann die lokalen Martingale und die Sigma-Martingale und so weiter. Gut, aber sozusagen von der Philosophie her ist es dieser Satz, und der Satz erlaubt es eben, ökonomisch gesprochen, den guten alten Bachelier wieder zu Ehren kommen zu lassen. Ich kriege nichts, ja, auf das werde ich allerdings gleich zu sprechen kommen, aber jedenfalls hier das mit dem Fundamentalprinzip des Bachelier und Arbitrage in Beziehung zu setzen. Und mathematisch gesprochen kriege ich von dieser No-Arbitrage-Theorie kriege ich die Verbindung zu der sehr reichen Theorie der Martingale und stochastischen Integration und so weiter. Und das macht es von dieser Seite her interessant. So, ja. Und um es jetzt mit dem Bachelier zu verbinden und wieder ein bisschen was über Dualität zu sagen. Bei Bachelier haben wir so einen Contingent Claim oder eine Option zum Beispiel oder ein allgemeines Derivat, CT, haben wir bewertet, indem wir einfach den Erwartungswert gebildet haben. Das, was wir jetzt tun müssen, ist, den Erwartungswert bezüglich der Martingale-Masse zu nehmen und dort den größten und den kleinsten Wert zu nehmen. Und jetzt ist ein Satz, ist dieses Intervall, das ist tatsächlich exakt das Intervall der arbitragefreien Preise. Das heißt, wenn ich diesen Preis einführe auf den Markt, dann bleibt der Markt ohne Arbitrage. Wenn ich einen Preis für das Derivat einführe, der außerhalb dieses Intervalls liegt, dann habe ich eine Arbitrage. So. Das da hier, ja. Das Ganze ist Dualitätstheorie. Und der wichtige Fall, und das Stichwort der vollständige Markt ist, wenn ich nur ein einziges äquivalentes Martingale-Maß habe, in diesem Fall gibt es nur eine einzige Möglichkeit und ich bin wirklich exakt dort, wo Bachelier schon angefangen hat, nur mit dem kleinen K-Wert, dass man eben hier nicht den Erwartungswert bezüglich dem ursprünglichen, bezüglich dem sogenannten historischen Maß nehmen darf, sondern bezüglich des risikoneutralen Maßes. Beim Bachelier kommt das noch nicht vor. Er schreibt zwar irgendwo von zwei verschiedenen Maßen und so weiter, aber da muss man schon sehr gutwillig sein und viel Fantasie haben, dass man das hineininterpretieren kann. Gut. Und das Schöne ist, in dem Fall kriege ich nicht nur einen Beweis, nicht nur einen Preis, sondern ich kriege gewissermaßen auch den Beweis für diesen Preis. Warum? Ich kann ein beliebiges Derivat hier, zum Beispiel diese Option, kann ich replizieren, wie das heißt in der Sprache. Ich fange an mit dem Preis C0 zum Zeitpunkt 0, also angenommen die Option auf die Deutsche Bank Aktie ist heute, sagen wir, 4 Euro wert, dann fange ich an mit den 4 Euros und, ups, geht das noch? Ja. Und dann kann ich finden eine Handelsstrategie HT, sodass ich handle in dem Underlying, in der Deutschen Bank Aktie, und das, was zum Schluss rauskommt, ist mit Wahrscheinlichkeit 1, hat es exakt denselben Wert wie dieses Derivat. Scheint auf den ersten Preis verblüffend, ist auch sehr gefährlich. Also wie der, den, das hat auch schon Toni Bakolbinger gesagt, die sind mathematisch sehr schön, diese Modelle, sind aber eine zu große Vereinfachung der Wirklichkeit. Der Nassim Taleb, der dieses Buch geschrieben hat über The Black Swan, von dem Sie vielleicht gehört haben, der nennt es The Illusions of Replications. Also das ist natürlich, das funktioniert nur in diesen Modellen, also im Bachelier und im Black-Scholes-Modell, und das sind de facto, ich lüge jetzt ein bisschen, aber de facto sind es die einzigen, wo es funktioniert. Und zum Beispiel haben diese Modelle haben auch andere Nachteile. Also die wunderschöne Gauss-Verteilung, die ich sehr liebe, aber die ist dafür herzlich ungeeignet. Warum ist die Gauss-Verteilung ungeeignet? Weil sie einfach die Enden der Verteilung extrem unterschätzt. Also Mandelbrot hat es ja leider vor einigen Wochen gestorben. Mandelbrot hat gern das Beispiel gebracht. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine aller in New York gehandelten Aktien an einem Tag eine Veränderung macht in der Größe von 7 Standardabweichungen. Das kommt alle Trillionen mal Jahre mal vor nach der Gauss-Verteilung. Also was 7 Standardabweichungen weg ist, ist de facto null. Oder? Wie in den Worten von Bachelier wäre das complètement negligeable a priori. Eine wunderbare, so hat er das kommentiert, dass in seinem Modell auch negative Stockpreise herauskommen. Da hat er auch gesagt, also das ist so unwahrscheinlich. So, also warum unterschätzt eigentlich die Gauss-Verteilung die extremen Ereignisse so stark? Naja, die Gauss-Verteilung, wir wissen ja vom De Moivre noch, das ist ein mathematischer Satz, der zentrale Grenzwertsatz. Wenn eine zufällige Größe die Summe von vielen voneinander unabhängigen Größen ist und jede einzelne hat keinen großen Einfluss, dann gibt es nur die eine Möglichkeit, Ausbaster, da gibt es nur die Gauss-Verteilung. So, aber was ist an der Börse? Sind es wirklich immer viele kleine Ereignisse, von denen jedes einzelne kaum Gewicht hat? Das überlasse ich Ihnen. Also wenn wir morgen irgendwas über Irland oder Portugal in der Zeitung lesen, ob das ein kleines Ereignis ist oder ob das Einzelereignisse sind, die eben ein großes Gewicht hier haben. So, jetzt muss ich aber doch ein bisschen noch auf die Zeit schauen. Habe ich noch 8 Minuten? Ja? Ja? Okay, dann möchte ich noch ein bisschen was, also das ist wie gesagt in der einen paradigmatischen Frage, das war die Optionspreisbewertung, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben, kommt diese stochastische Integration oder dieses dynamische Handeln, wie es genannt wird, kommt also vor. Ich möchte jetzt noch einen zweiten Bereich, und damit möchte ich irgendwie den Bogen spannen. Die Frage, naja, wie soll denn eigentlich ein ökonomischer Agent, wie soll man Portfolio optimieren? Das ist ja das, was uns alle Leute erzählen. Naja, versuchen wir das einmal mathematisch zu beschreiben. Also zuerst einmal, so ähnlich wie es eben schon in den 30er Jahren gemacht wurde, was sind denn die Bestandteile unseres Modells? Also ich habe ich sage es auf Neudeutsch, ein Initial Endowment von X, sagen wir, ich habe 10.000 Euro, die ich investieren möchte. So, ich habe einen Finanzmarkt, sagen wir, ich habe die Möglichkeit, in eine Aktie zu investieren, können auch viele sein, aber auf das kommt es jetzt nicht an. So, und außerdem muss ich unbedingt irgendwie eine Nutzenfunktion einführen, sonst macht die ganze Geschichte keinen Sinn. Ja, mathematisch gesprochen brauche ich eben eine Konkavisierung dieses Problems, sonst ist es in typischen Fällen entartet. Ja. Also, zuerst vielleicht eine kleine historische Bemerkung. Harry Markowitz hat im Jahr 1953 eine sehr schöne und bahnbrechende Arbeit gemacht. Er hat inzwischen auch einen Nobelpreis bekommen. übrigens, das muss ich schon der, auch aus Ehrfurcht vor der Physik muss ich das sagen, ist der sogenannte Nobelpreis in Ökonomie. In Wirklichkeit, weil der Nobel hat keinen Preis für Ökonomie gestiftet, sondern es ist der Preis zum 350-jährigen Bestehen der Schwedischen Reichsbank, gestiftet im Jahr 1969 in Erinnerung an Alfred Nobel. Ne? Ein Geniestreich der Ökonomen. Und wobei der Paul Samuelson war die Driving Force dahinter und er war dann auch, er war nicht der Erste, der es gekriegt hat, aber der Zweite. Gut, aber was dieser Harry Markowitz gemacht hat, ist, der hat gesagt, naja, ich muss wählen zwischen N-Titeln, also was weiß ich, die Titel im DAX, und dann möchte ich jetzt aufteilen, wie verteile ich die Gewichte meines Investments hier. Naja, und das, wovon er ausgegangen ist, angenommen, ich kenne den Mittelwert, also er macht nur ein Zwei-Perioden-Modell, also ein Periodenmodell, zwei Zeitpunkte, sagen wir nehmen nur heute und in einem Jahr, hier wird nicht zwischendurch gehandelt, sondern, ja, und angenommen, ich weiß den Mittelwert, ob was das hinauf oder hinunter geht, und ich kenne auch die Varianzen. Und wichtig hier auch die Kovarianzen zwischen diesen einzelnen, und habe 30 Titel etwa zur Verfügung. Was ist das Gescheiteste, was ich machen kann? Wenn Sie es einmal so weit haben, dass Sie die Frage so gestellt haben, ist es vollkommen trivial. Also das mathematische Problem läuft dann darauf hinaus, dass Sie in einem endlich dimensionalen Hilbertraum in einem affinen Teilraum den Punkt mit der kleinsten Norm finden. Ne? Und ich erinnere mich auch gut, wie Markowitz 1990 den Nobelpreis gekriegt hat, wie also manche Mathematiker recht laut gelacht haben, für sowas kriegt man heutzutage einen Nobelpreis und so weiter. Meines Erachtens nach sehr zu Unrecht, das war eine große Leistung von diesem Harry Markowitz, und heute denken alle Leute durchaus in ähnlichen Bahnen. Aber jetzt gehen wir doch weiter zu einer Situation, die also mathematisch anspruchsvoller ist. Also dieser Robert Merton, übrigens auch ein ausgezeichneter Mathematiker, der hat das auch 1973 in derselben Zeit, wie er eben die Black-Scholes-Formel auch bewiesen hat, hat er sich mit diesem Thema auseinandergefasst. Gut, da machen wir es schon etwas raffinierter. Also das X ist mein Initial Endowment von 10.000 Euro und jetzt kann ich handeln. Und jetzt lassen wir zu, dass man dynamisch handelt. Also wieder mit diesen Strategien. Dann habe ich am Schluss dieses zufällige Vermögen und davon versuche ich jetzt, den Erwartungswert zu maximieren, aber nicht den Erwartungswert selber, sondern den Erwartungswert des Nutzens. Ich muss eben den Nutzen nehmen. Genauso, also, dass man den Erwartungswert des Nutzens nimmt, die Idee ist wirklich exakt Daniel Bernoulli 1738. So, und was machen wir jetzt? So, jetzt wieder eine der Fragen. Gibt es eigentlich hier die optimale Strategie? Wie kann man sie ausrechnen? Und im Wesentlichen gibt es da eine primale Methode und eine duale Methode. So wie es Merton selber gemacht haben und inzwischen viele Leute weitergetrieben haben, sind die sogenannten primalen Methoden. Man übersetzt das in eine partielle Differentialgleichung. Also das ist exakt das, was eben auf Bachelier zurückgeht, der Zusammenhang mit der Wärmeleitungsgleichung, das dann unter dem Namen Feynman-Katz-Formel also wesentlich verfeinert ist und was man heute sehr, sehr gut versteht. Man kommt dann auf die sogenannte Hamilton-Jacobi-Bellmann-Gleichung. Ja, und dann kann man diese Gleichung lösen. So hat es auch in einigen konkreten Fällen hat das Bachelier gelöst. Worauf ich hinaus will, man kann es auch dual machen. Also rein mathematisch gesehen ist das ist ein konkaves Optimierungsproblem unter Nebenbedingungen. Und das ist ganz allgemein, jedes Optimierungsproblem, sagen wir, es ist konkav, unter Nebenbedingungen, dazu gibt es ein duales Problem. Und das ist sozusagen im Wesentlichen sogar rein formal, wie man das eine in das andere übersetzen kann. Man versteht sehr gut, dass die Rolle der Nebenbedingungen dualen Problemen werden die zum Zielfunktional und das Zielfunktional wird zu den Nebenbedingungen und so weiter und so fort. Man kann das interpretieren als Schattenkosten, ökonomisch etc. etc. Ja, das Ganze ist wie gesagt keineswegs neu und der Name Lagrange-Multiplikatoren deutet darauf hin, dass das nicht gestern erst erfunden wurde. Jean-Michel Bismuth hat eine sehr schöne Arbeit im Jahr 73 geschrieben, hat nichts zu tun mit Finanz, aber wo er diese in dem wahrscheinlichkeitstheoretischen Kontext diese Dualitätsmethoden einführt. Dann Stan Pliska hat es auf finanzmathematische Probleme übertragen. Hey Pearson, Karatsas, Lehotzky, Schrief und so weiter und so fort. Und man kann es also primal machen und dual machen. Und wie immer in der Mathematik, am besten man macht beides und geht vor und zurück und holt sich das Beste aus zwei Welten. Und ja, vielleicht hier eine ökonomische Motivation. Die lasse ich eigentlich, ich bin schon sehr spät. Ich lasse die ökonomische Motivation aus. Das, was wir wollen, ich habe schon gesagt, man kann zu jedem primalen Problem ein duales Problem und hin und zurück und man weiß, wie die miteinander zusammenhängen. Aber man braucht natürlich gewisse Voraussetzungen. Also immer geht es nicht. Siehe Apfelstrudel und Topfenstrudel. Und die Frage ist die, wie schaut wirklich eine präzise mathematische Voraussetzungen aus, dass das Ganze tatsächlich funktioniert und wie kann man das ausrechnen? So, und da möchte ich eben eine Arbeit mit Dima Kramkow von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh erwähnen. Die Frage ist die, ich brauche was an Regularitätsvoraussetzungen, an was an meine diversen Ingredienzien meines Problems, also einerseits an den Preisprozess meines Underlyings, andererseits an meine Nutzenfunktion. Und sehr zu unserer Überraschung, an den Stock Price Process braucht man gar keine. Also man braucht das Übliche, es soll No Arbitrage erfüllen etc. Es muss ein Semimartingal sein, was aus diesen No-Arbitrage-Überlegungen folgt, etc. Aber sozusagen die Voraussetzungen, die sowieso selbstverständlich sind, die braucht man und um nichts mehr. Und es nützt auch nichts, wie wir mit Beispielen belegt haben, wenn man mehr annimmt, das bringt gar nichts. Also es liegt nicht an der Struktur von diesem Stock-Price-Prozess, aber es liegt an der Struktur dieser Nutzenfunktion. Und das, was man braucht, wir haben das die Asymptotic Elasticity Condition, weil für die Ökonomen ist das eine Elastizität, haben wir das genannt, dass dieser Ausdruck, also diese Formel da hier muss erfüllt sein. Für diejenigen unter Ihnen, die auch in einem ersten Leben Funktionalanalysis gemacht haben, das ist ganz was Ähnliches wie die sogenannte Delta-2-Bedingung aus der Theorie der Orlitz-Räume. Ist nicht genau dasselbe, aber es ist sehr verwandt. Und ja, was heißt das? Ja, ökonomisch heißt das was. Das U' von x, also wenn da hier Ihre Nutzenfunktion ist, das Sie sich wie den Logarithmus vorstellen, das U' ist die Ableitung, das ist für die Ökonomen der sogenannte Grenznutzen. Also das ist der Nutzen von einer kleinen zusätzlichen Einheit. Das ist das U' und Ux durch x, wenn ich das also verkehrt nehme, ist der durchschnittliche Nutzen. Also wenn da die Funktion ist, ist das der Anstieg der Sehne und das andere ist der Anstieg der Tangente. Naja, eins ist klar, dass das dann immer kleiner 1 ist, wenn die Funktion konkav ist. Okay, aber die Frage ist, wenn x gegen unendlich geht, geht es gegen 1 oder nicht? Ja, also wenn Sie das ausrechnen, das sind so die klassischen Nutzenfunktionen, der Logarithmus oder Power Utility, die erfüllen das alle. Aber ein Beispiel, wo das schief geht, wäre zum Beispiel, wenn Sie x durch log x nehmen, also für großes x dann strebt dieser Limes gegen 1 und dort geht es auch wirklich schief. Und dort geht es auch immer schief dann, also das konnten wir auch zeigen. Also es ist wirklich eine exakte Abgrenzung. Eine gewisse Hoffnung haben wir, dass diese Asymptotic Elasticity Condition es irgendwann in 20 Jahren in die Ökonomietextbücher machen wird, aber das wird die Geschichte weisen. Und ich glaube, jetzt habe ich lang genug geredet und danke für's Zuhören.